Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden oder schenke dir Frieden, wie es in manchen Übersetzungen steht. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und vorher lesen wir, dass der Herr zu Moses spricht: Rede zu Aaron und zu seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr die Kinder Israels segnen. Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israels legen und ich will sie segnen. Wir benutzen diesen Bibelvers in unterschiedlichsten Kirchen, manchmal auch hier, so als Abschlusssegen im Gottesdienst. Und ich habe so gedacht, in diesen drei Versen kommt etwas ganz, ganz Wunderbares zum Ausdruck, wo wir sehen können, wie Gott ist. Und ich möchte das mal von drei Perspektiven kurz betrachten und gucken, was sagt dieser Text über Gott aus, was sagt dieser Text über unsere Welt aus und was sagt dieser Text zu uns. Ja. Und an der Stelle würde ich als erstes mal behaupten, Gott ist besser, als wir denken. Ja, was sagt dieser Text über Gott aus? Gott ist besser, als wir denken oder als wir manchmal fühlen oder meinen, wie er ist. Und wie gesagt, das ist ein Text aus dem Alten Testament und nicht aus dem Neuen Testament. Ich finde, da kommt wunderbar Gottes Güte, Freundlichkeit zum Ausdruck, dass Gott Gutes auf dem Herzen hat. Und ich habe mal nachgeguckt, was für ähnliche Beschreibungen es für Gutsein, für Güte gibt. Da ist die Rede von Gutherzigkeit, Gutmütigkeit, Herzlichkeit, Liebenswürdigkeit, Milde, Nachsicht. Das sind so Eigenschaften, die manchmal eher bei Leuten vermutet werden, die sich nicht durchsetzen können und die irgendwie halt lieb sind. Ja? Wir reden hier von Gott. Das trifft auch auf ihn zu. Sanftmut, Freundlichkeit, Entgegenkommen, Selbstlosigkeit, Wärme, Warmherzigkeit, Wohlwollen. Das sind so Synonyme. Man könnte vielleicht noch andere finden. Also ähnliche Wörter für dieses Wort Güte, Gutsein. Wenn ich mir mal so vorstelle, dass Gott diese Eigenschaften alle widerspiegelt, finde ich das schon richtig klasse. Ich persönlich habe noch keinen Menschen getroffen, der komplett so wäre. Ich habe mal Menschen so im Laufe meines Christseins getroffen, gerade am Anfang hatte ich da eine besondere Begegnung, wo ich hinterher sagen konnte, das ist ein Mensch, an dem sehe ich Milde. Das kann man schmecken, das kann man anfassen. Ja? Das war, ich weiß nicht mehr, wer es war, das war irgendein Mensch, ein junger Mensch aus Schweden, der hier mal ein, zwei Wochen auch in der Gemeinde als Gast unterwegs war. Und wenn man mit dem zusammen war, habe ich gedacht, wow, bei dem kann ich sehen, was es heißt, milde zu sein. Ja, und das ist eine Eigenschaft, die letzten Endes auch Gott zugeschrieben wird. Und jemand hat mal Folgendes gesagt, und zwar im 17. Jahrhundert. Gut ist, wer anderen Gutes tut. Wenn er dafür leidet, dass er Gutes tut, so ist er noch besser. Wenn er von jenen leidet, denen er Gutes tut, so erreicht er die höchste Güte, welche nur durch Vermehrung der Leiden für das, was er zu tun fortwährt, verstärkt werden kann. Wenn er dafür stirbt, so ist dies der höchste Heldenmut. Und ich habe gedacht, das trifft komplett auf Jesus zu. Wenn so Güte von irgendeinem Dichter, ich glaube französischer Herkunft, von einem Schriftsteller beschrieben wird, ja, auf menschliche Art und Weise, dann trifft es auf Jesus exakt zu. Jesus ist Mensch geworden, Jesus als Gottes Sohn ist Mensch geworden, um uns zu zeigen, was es heißt, dass Gott gut ist. Jesus ist Mensch geworden und hat sein ganzes Leben in die Waagschale geworfen und letzten Endes ans Kreuz und ins Grab, um uns zu zeigen, dass Gott es gut meint. Dass Gott es gut mit uns als Menschen meint. Selbst wenn kein anderer Mensch so auf diese Beschreibung zutrifft, aber Jesus hat es bis zum letzten Punkt gelebt. Einfach um zu zeigen, dass Gott gut ist. In Titusbrief Kapitel 2, Vers 11 lesen wir dann diesen Vers. Denn in Christus ist Gottes Gnade oder auch Güte sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Das ist exakt der Grund, warum wir sowas wie Adventszeit haben. Warum wir dann morgen in 2 Wochen Heiligabend feiern. Das ist nicht, um die Verkaufszahlen in den Einkaufsläden in die Höhe zu treiben, sondern das ist, weil wir uns im besten Falle daran erinnern können, dass Gott gut ist, dass Gott gütig ist, dass Gott freundlich ist. Ja? Und das drückt sich in Jesus komplett aus. Und was Jesus letzten Endes gemacht hat, war, er hat diesen priesterlichen Segen, den ich am Anfang vorgelesen habe, er hat ihn in die Tat umgesetzt, mit seinem ganzen Leben. Und er hat mit seinem Blut unterschrieben, dass Gott das wirklich immer noch so meint, und zwar komplett. Das ist das, was wir da über Gott anhand dieses Bibelverses auch lernen können. Ja? Und wenn wir uns diesen Bibelvers mal genau angucken, nur ein paar kurze Fakten. Gott kommt in diesem Bibelvers 3-mal vor, den ich eben vorgelesen habe. Und wenn man diese 3 Erwähnungen rausnimmt, besteht dieses Gebet aus 12 Worten im Hebräischen. Aus 12 Worten. Und irgendwie ist es doch ein Bild dafür, ne, das sollte das Gebet für das Volk Israel sein, dass Gott der Geber aller guten Gaben für das Volk Israel ist. Und es sind 3 Verse, das ist ganz interessant, wenn es interessiert. In dem ersten Vers stehen insgesamt 3 Worte, dann 5 Worte, dann 7 Worte. Es ist total durchdacht, das Ganze. Ja. Steigert sich ein bisschen. Gott ist der Geber aller guten Gaben. Und was wir darin lesen ist, dass sein Angesicht über uns leuchtet. Ich weiß nicht, wie ihr das versteht, aber das hat was damit zu tun, dass Gott über uns lebt, über uns thront, da ist und er lächelt uns an. Er ist viel größer als wir. Er könnte bedrohlich wirken, aber was er macht, wenn wir uns darauf einlassen, ist, dass er uns anlächelt. Ja, selbst wenn du ihn nicht sehen kannst, er ist gerade mitten hier dabei und er lächelt dich an. Vielleicht kannst du dir das mal vorstellen. Er schenkt uns seine Hilfe, wo wir sie brauchen. Nicht immer sofort, aber er schenkt sie. Ja? Und dann lesen wir hier, dass er sein Angesicht auf uns erheben will. Und da steckt diese Bedeutung drin, dass er auf uns achten will, dass er uns im Blick hat, dass er uns nicht aus dem Auge verliert. Und zwar nicht, weil er uns wie Johnny Controlletti die ganze Zeit stalken will, sondern weil er auf uns aufpassen will, weil er für uns sorgen will, weil er für uns da sein will. Ja? Er achtet auf uns. Und er ist derjenige, der uns den kompletten Frieden schenken will, den wir brauchen. Und in diesem Wort Frieden steckt mehr drin als das, was wir denken. Ja, so ein bisschen heile, heile Gänschen, wird schon wieder gut und dann schließen wir mal Frieden. Es ist auch nicht nur die Freiheit von Krieg, wenn man das politisch betrachtet, sondern da drin steckt die Summe aller guten Gaben, die Gott uns schenken kann. Erlösung, Vergebung, Erneuerung, Wiederherstellung, Heilung, all das, was Gott uns gibt, das steckt in diesem Wort Heilung letzten Endes mit drin. Und das ist das, was wir aus diesem Bibelvers lernen können für uns. Gott wünscht uns genau das, was da drin steckt. Ja? Ich lese es nochmal vor. Gott wünscht uns, dass wir erleben, dass er uns segnet und uns behütet. Er wünscht uns, dass wir sehen, wie er uns anlächelt und uns gnädig ist. Er wünscht uns, dass wir wahrnehmen, dass er auf uns achtet, uns nicht aus dem Auge verliert und uns seinen Frieden wirklich schenken will. Das ist das, was er sich für uns wünscht und deswegen sagt er den Priestern, betet es täglich. Und wie können wir das für uns erleben? Ich glaube, es fängt damit an, dass wir seinem Blick nicht ausweichen, um in diesem Bild zu bleiben. Ja, dass wir wahrnehmen, dass er uns anblickt. Dass wir nicht vor ihm weglaufen und dann anfangen, ihm zu vertrauen. Kennt ihr das so zwischenmenschlich? Sich mal gegenseitig in die Augen gucken? Ich weiß, dass Tom und David, also Tom, Sohn von Jens, David meiner, die haben das auf irgendeiner Schwedenfahrt, haben die das mal gemacht. Ich glaube, das war die erste, da war ich noch mit dabei. Die haben sich im Auto, saßen die gegenüber in so einem VW-Bulli und haben sich minutenlang in die Augen geguckt. Und das Spiel war, wer zuerst nicht mehr gucken kann, hat verloren. Weiß nicht, ob da ein Burger drin war oder keine Ahnung. Aber die haben sich über eine Viertelstunde lang in die Augen geguckt. Ich würde Schmerzen bekommen. Ja, ist ein Spiel. Aber wie geht uns das im Alltag so? Manchmal weichen wir einen Blick aus, ist auch manchmal unangenehm. Aber es gibt Momente, und die kennt wahrscheinlich jeder von uns, wo zwei Menschen sich ohne Angst in die Augen gucken und lesen können, was abläuft. Und man muss nicht reden. Und das ist das, wo Gott uns hinhaben will. Und wenn Gott uns so weit hat und wir uns darauf einlassen, dann passieren tiefe Dinge in uns, die wir nicht selber machen können. Dann passiert das, was Gott als Wünsche in diesen Bibelvers hineingelegt hat, und dann erleben wir seine Güte und seine Freundlichkeit auf die tiefste Art und Weise, wie wir das jemals erleben können. Ja? Gott lädt uns ein in seine Familie, in die Familie, wo er seine Güte einfach freisetzen will und schenken will. Und dann frage ich mich, wenn Gott so gütig ist, was hat das mit unserer Welt zu tun? Kriegt die Welt das mit? Spiegelt unsere Welt Gottes Freundlichkeit wider? Manchmal, wenn wir ehrlich sind. Also ich sag mal so, jetzt hier eben finde ich, das war ein Beispiel von Gottes Freundlichkeit. Ja. Also ich sag mal so, Menschen aus manchen anderen Kulturen, auch aus der thailändischen Kultur, sind dafür bekannt, dass sie viel lächeln. Und das ist für den Normal-Bio-Deutschen, wie manche so sagen, ist es manchmal gar nicht vorstellbar, wie das funktioniert. Ja? Das ist so weit weg von unserer Denke, von unserem Fühlen. Aber das ist normal. Ja? Und es spiegelt etwas von Gottes Freundlichkeit wider, wo ich glaube, dass wir Deutschen was von lernen können. Das denke ich insbesondere deswegen, weil ich in einer Stadt lebe, in der, wenn ich mal durch die Innenstadt gehe, ich kaum einen lächelnden Menschen sehe, sondern die Mundwinkel hängen alle bis in die Kniekehlen hier hinunter. So ungefähr. Ja. Ich weiß nicht, ob das in Mal auch so ist oder ob es in Dorsten auch immer so ist, aber ich wohne in Bottrop und da fällt mir das ganz, ganz häufig auf. Selten lächelnde Menschen, noch nicht mal in den Geschäften, die sich freuen könnten, dass ich denen mein Geld gebe. Ja? Das muss nicht so sein. Es ist keine Pflicht. Vor Jahren sind Aisha und ich in Erfurt gewesen und ich habe gedacht, Alter, wirst du hier freundlich empfangen. Also selbst wenn sie das in ihrer Diensteinweisung drin haben, also es war trotzdem schön. Ja? Man ist freundlich begrüßt worden in einem Geschäft, selbst bei Aldi. Und auch wenn man rausgegangen ist, hat man noch einen Gruß mit auf den Weg gekriegt. Ostern stand vor der Tür. Da habe ich gedacht, wow, das tut gut. Das macht was. Ja? Freundlichkeit, Güte. Der Mark Twain hat mal dazu gesagt, Freundlichkeit ist eine Sprache, die Taube hören und Blinde lesen können. Kann jeder mitkriegen. Und ein gewisser Joseph Edison hat mal gesagt, was der Sonnenschein für die Blumen ist, das lachende Gesicht für die Menschen. Gottes Freundlichkeit kann sich in der Welt widerspiegeln. Und wenn ihr mich fragt, die Welt braucht Freundlichkeit. Die Welt braucht Güte. Die Welt braucht genau das, was in diesem Bibelvers drinsteckt. Ja? Seine Gnade, seinen Frieden. Die Tatsache, dass Menschen wahrnehmen, dass Gott sie nicht aus dem Auge lässt und er für sie da ist. Und da lesen wir dann in der Bibel, wie Gott mit seiner Güte umgeht. Da steht zum Beispiel im Matthäus-Evangelium, er lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Schon mal aufgefallen? Ist seine Sonne, die da oben ist. Und ich mache jetzt keinen Naturkundeunterricht, wie die entstanden ist, interessiert mich jetzt überhaupt nicht. Das ist seine Sonne. Definitiv. Hat er wunderbar geschaffen. Und die strahlt wirklich, egal was du machst am Tag. Ob du Mist machst, ob du keinen Mist machst, ob du gut drauf bist oder ob du nicht gut drauf machst, die Sonne scheint. Hat Gott so gemacht. Ist ein exzellentes Beispiel dafür, dass Gott letzten Endes freundlich ist. Und dann später in Kapitel 9 lesen wir, wie Jesus mit Menschen unterwegs ist und dass er sieht, wie die Menschen ermüdet und verschmachtet sind und dass sie wie ungeleitete Schafe in die Irre gehen. Er nimmt es wahr und es tut ihm leid, das tut ihm weh. Ja? Auch da kommt seine Güte mit zum Ausdruck. Er sieht, dass Menschen sich überhaupt nicht für ihn interessieren und gar kein Interesse an seiner Güte haben. Ja? Der sitzt den ganzen Tag im Himmel und jetzt, Entschuldigung, und lächelt. Und viele Menschen interessiert das überhaupt nicht. Entweder weil sie es nicht wissen oder weil sie es nicht wissen wollen. Das ist ja unterschiedlich. Aber Gott weiß, dass nur seine Güte sie dazu bringen kann, zu ihm zu kommen. Nicht Zwang oder sonst irgendwas. Das lesen wir im Römerbrief, steht es, dass seine Güte Menschen zurückbringt auf den Weg zu ihm. Nicht Zwang, nicht Angst oder sonst irgendwas, sondern Güte. Wenn das bei uns in der Erziehung immer so funktionieren würde, müssen wir mal überlegen, wie das umsetzbar ist. Gott sieht, dass die Sünde am Ende nicht gut ist. Ja, Sünde ist das, was uns von Gott wegbringt, wo wir im Prinzip nicht auf Gott zulaufen, mit Gott zusammen unterwegs sind, sondern wo wir ohne ihn unterwegs sind und uns von ihm wegmachen. Bewusst oder unbewusst, ist da nicht so entscheidend. Und Gott sieht, dass das nicht gut ist. Und Gott versucht uns mit seiner Güte aus dem Bann der Sünde rauszureißen, aus dem, was uns am Ende kaputt machen wird. Mit seiner Güte versucht er das. Und es wird ja sichtbar an Jesus. Jesus ist dafür Mensch geworden, hat dafür sein Leben gelassen, damit wir aus der Kraft der Sünde befreit werden können. Es ist seine Güte, die uns auf einen neuen Weg bringen kann. Ja? Die Sünde sieht manchmal auch sehr freundlich aus. Fühlt sich sehr schön an. Das Problem ist, was das Ende der Sünde ist. Und die Sünde fordert ihren Tribut. Und dann merken wir, dass sie uns komplett vereimert hat. Und wir nicht geschnallt haben, dass das, was sie uns vorgegaukelt hat, letzten Endes nichts mit Gott zu tun hat. Sie ist unfrei oder machtunfrei. Sie ist unnachgiebig, sie ist lügnerisch. Sie ist alles andere als das, was Güte, Freundlichkeit, Milde, Nachgiebigkeit und so weiter beinhalten. Auf den ersten Blick vielleicht schon, aber letzten Endes nicht. Dass Gott gut ist, heißt nicht, dass er alles gut heißt. Ich bin immer noch nach dem Punkt, was sagt uns dieser Bibelvers über unsere Welt, in der wir leben, zu der wir gehören. Dass Gott gut ist, heißt nicht, dass er alles gut heißt. Aber weil er gut ist, wünscht er sich, dass alle Menschen seine Güte erfahren und frei werden von dem, was nicht gut ist, was nichts mit seiner Güte zu tun hat. Und weil Gott gut ist und gütig ist, weiß er, dass nur Güte uns abholen kann und nichts anderes. Und diese Güte lebt er mit einer Geduld, die ich nicht habe, die ich immer wieder brauche. Aber er ist gütig. Und unsere Chance ist es, immer wieder diese Güte anzunehmen von ihm. Seine Güte, seine Freundlichkeit, seine Liebe, seine Vergebung. Dass er uns vergibt, ist gütig. Das müsste er nicht. Aber er hat sich dazu entschieden, so zu sein, weil es sein Charakter ist. Und wenn dann die Welt eigentlich viel mehr Güte und Freundlichkeit bräuchte, als vorhanden ist, und Gott diese Güte hat, was hat es dann mit uns zu tun? Ja, wie kriegen wir als Menschen Gottes Güte in diese Welt transportiert? Im Alten Testament war das so, dass die Priester dazu aufgerufen waren, jeden Tag für das Volk zu beten, und zwar diesen Segen, der hier beschrieben worden ist in der Bibel. Ja, sie sollten den Frieden Gottes, die Güte Gottes, den Segen Gottes auf das Volk legen. Im Neuen Testament geht Gott da einen Schritt weiter. Da heißt es nämlich, dass alle Menschen, die an Jesus glauben, alle Christen, wie man heute sagt, ja, dass sie letzten Endes diesen priesterlichen Dienst haben. Und du brauchst dafür nicht ein 7-jähriges Priesterseminar, um das zu machen, sondern das reicht, wenn du in die Bibel reinguckst, das liest und dir bewusst machst, wie freundlich Gott ist und anfängst, es in deinem Leben irgendwie umzusetzen, wo ich gleich kurz drauf komme. Aber alle Christen sind dazu berufen, diesen priesterlichen Segen über andere auszusprechen. Selbst über den Menschen, die wir nicht leiden können. Steht ganz detailliert so in der Bibel, an mehreren Stellen. Sogar über den. Das heißt, wir sind am Drücker. Das hat was mit uns zu tun. Gott ist nicht nur im Himmel gütig, sondern Gott will auch durch uns Güte zeigen. Ja, er möchte durch uns seine Güte für andere Menschen fassbar machen. Und das können wir beispielsweise machen im Gebet, indem wir anfangen, diesen Segen oder ähnliche Gebete und freie Gebete, das, was uns auf dem Herzen ist, einfach zu beten, für Menschen zu beten. Für einzelne Menschen, für Familie, für ganze Städte, für unser Land, das es dringend nötig hat. Ja, dass wir anfangen zu beten, dass seine Güte und Freundlichkeit für die Menschen erfahrbar wird, dass Gott sie segnet. Es hat was mit Begegnung zu tun. Wie begegnen sich Menschen? Wie begegnen wir anderen Menschen? Wie laufe ich durch die Stadt? Also mir sagt man auch manchmal nach, dass ich ziemlich brummelig sei. Und zwar, oder dass ich böse gucken würde. Und zwar in den Momenten, wo ich eigentlich nachdenke. Bei meiner Mutter war das genauso. Manchmal versuche ich darauf zu achten, aber da ich nicht weiß, wie ich von außen aussehe, ist es ziemlich schwierig. Und jetzt ein Handy vorzuhalten, gucke ich jetzt richtig, ist ein bisschen spooky. Ja. Also, ich weiß dann, wie ich es meine und hoffe, dass die anderen das auch in den richtigen Trichter reinkriegen. Wie begegnen wir anderen Menschen? In der Schule, am Arbeitsplatz. Ihr alle, die ihr zur Schule geht, ich provoziere euch mal. Ich bin ja raus. Was sagt uns Gottes Güte über den Umgang von Schülern mit Lehrern? Ist irgendein Lehrer hier, der das gerne unterstreichen möchte? Ich weiß, sowas ist total out, sowas zu erwähnen. Ja? Aber es gehört auch zur Wirklichkeit dazu. Umgekehrt genauso, wie gehen Lehrer mit Schülern um? Ja? Wie gehen Chefs mit Angestellten um und die Angestellten mit ihrem Chef? Was weiß ich auch immer. Ich nehme es mal aus dieser Linie raus, aber wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir in Familien miteinander um? Wahrscheinlich unsere Herausforderung Nummer 1, wenn wir in Familien leben. Gut, bei euch nicht. Ja, einfach mal überlegen, sind wir mit guten Wünschen für die Person unterwegs, die uns gegenübersteht? Selbst wenn wir denken, was ist das, was die Person mir da gerade erzählt? Wie ist die Person unterwegs? Oder, ja? Solche Situationen gibt es in unterschiedlichsten Bereichen. Kriege ich diesen Punkt hin, dass ich in meinem Herzen gütig dieser Person begegnen kann? Und das vielleicht auch irgendwie ausdrücken kann, nicht nur so rein platonisch im Kopf, sondern also wirklich, indem ich zuhöre. Kriege ich das durch Taten hin, Gottes Güte auszudrücken? Das ist manchmal echt herausfordernd. Also da muss man ja gucken, wo man da gerade selber so herzensmäßig steht. Aber stell dir vor, irgendjemand redet am Arbeitsplatz schlecht über dich. Es ist Adventszeit. Stell doch einfach mal einen Nikolaus auf den Schreibtisch. Könnte ein Ausdruck von Güte sein. Dann hast du zwar noch kein Recht bekommen, aber du bist ziemlich großherzig unterwegs und eigentlich größer unterwegs als die Person, die schlecht über dich redet. Ja. Und letzten Endes haben wir die Möglichkeit, eine Nachricht weiterzugeben, die Gottes Güte beinhaltet. Deswegen heißt es gute Nachricht. Ja? Gute Nachricht, weil Gott uns liebt, weil Gott uns Gutes tun will, weil das, was in diesem Segen drinsteht, letzten Endes das Evangelium ausmacht. Jesus hat sein Leben dafür gegeben, damit wir etwas Gutes erleben, damit wir Gottes Freundlichkeit erleben und rauskommen aus der Hässlichkeit der Sünde. Egal, wie schön sie sich anzieht. Am Ende bleibt die Sünde hässlich. Und an der Stelle haben wir die Chance, einen Unterschied zu machen. Ja? Marc Aurel, ein römischer Feldherr, ist schon lange tot, bis 180 nach Christus hat er gelebt, der hat mal gesagt, wenn wir irgendetwas unterschätzen in unserem Leben, dann ist es die Wirkung der Freundlichkeit. Könnte das sein, dass er recht hat? Dass Freundlichkeit eine enorme Auswirkung auf unser Umfeld hat? Ja. Und wenn wir das menschlich nicht hinkriegen, dann möchte ich uns ermutigen und zusprechen, der Heilige Geist kann sowas in uns bewirken. Dafür ist er da, dafür will er in unserem Leben wohnen. Ja, deswegen können wir darum beten, dass der Heilige Geist in uns mit seiner Kraft wirklich wirkt. Weil dieser Heilige Geist eine Freundlichkeit hervorbringt, die alles andere in Schatten stellt. Ja, wo es dann nicht darum geht, dass wir irgendwie nett rumheucheln oder sonst irgendwelche Sachen, sondern wirklich freundlich sind und gütig. Selbst dann, wenn es um so Dinge geht, die wir überhaupt nicht gutheißen. Und freundlich zu sein gegenüber Menschen, von denen wir denken, das geht so gar nicht, heißt nicht, dass man etwas gutheißt. Ja? Gott ist gütig, obwohl er nicht alles gutheißt. Wir sehen, diese Geschichte sehen wir halt bei Jesus, wie er in Johannes 8 mit einer Ehebrecherin umgeht. Die soll, wenn es nach den Pharisäern geht, gesteinigt werden und Jesus verteidigt sie. Das ist Gottes Güte. Ja, aber heißt nicht gut, was die Frau gemacht hat. Aber es ist Gottes Güte. Und ich möchte uns da ermutigen, wirklich mal drauf zu achten, wie wir so unterwegs sind und welche Möglichkeiten wir haben, in unserem Umfeld freundlich zu sein, sowohl in der Gemeinde als auch am Arbeitsplatz, da wo kein Mensch es mitkriegt. Wir können einen Unterschied machen. Und wenn wir diesen Unterschied machen, dann werden andere Menschen durch uns Gottes Freundlichkeit sehen und sehen, wie Gott sie anlächelt. Ja, wie Gott auf sie Acht hat. Und dass wir als Menschen ihm nicht egal sind. Und das sind nicht die großen Projekte, das sind manchmal die kleinen Sachen. Gott ist besser, als wir denken. Das kommt in diesem Bibelvers zum Ausdruck. Und wir haben festgestellt, unsere Welt, unsere Stadt braucht Gottes Güte und Freundlichkeit. Ich glaube, da ist echt noch viel Luft nach oben. Ja, und auf der anderen Seite ruft Gott uns da rein, Menschen zu sein, die die Freundlichkeit und Güte verteilen, auf unterschiedlichste Art und Weise. Wir sind da mit an Bord. Und wir können uns dahin entwickeln, wenn wir anfangen, unser Herz Jesus zu geben und Jesus in unser Herz einladen, weil Jesus ist die Güte schlechthin, ist die Freundlichkeit Gottes schlechthin. Und wenn wir sagen, Jesus, wohn in mir und nimm all das weg, was an Unfreundlichkeit da ist, ja, dann fängt es an, dass die Freundlichkeit in uns wirklich lebendig wird. Und das ist nicht so ein Einmal-Ding, das ist ein tägliches Ding, ja, wo wir mit unterwegs sein können und dann das auch jeden Tag leben müssen und lernen müssen zu leben. Aber es fängt mit Jesus an, dass er in unserem Herzen wohnt. Ja. Und selbst wenn Gott unsichtbar ist, seine Güte ist sichtbar. Ja, da, wo Menschen freundlich und gütig unterwegs sind. Und da möchte ich uns echt zu einladen und lese nochmal diesen Segen vor, der hier steht. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe uns Frieden. Und wenn du das in deinem Leben mehr erleben willst, dann möchte ich dich jetzt einladen, vielleicht zum 100. Mal, aber vielleicht zum 1. Mal diesen Jesus in dein Leben einzuladen. Ja, ein Ja zu ihm zu sagen. Und wer mag, kann jetzt mit aufstehen und ich würde gerne einfach dieses Gebet so Satz für Satz vorsprechen Und wenn du das mit deinem Herzen unterschreiben kannst, bete es einfach mit als ein Bekenntnis deines Herzens. Nicht als Ritual, sondern als ein Ausdruck deines Herzens. Ja? Wenn ihr dabei seid, dann lasst uns mal aufstehen. Jesus Christus, du hast mir gezeigt, dass Gott es gut mit mir meint. Jesus Christus, du hast mir gezeigt, dass Gott es gut mit mir meint. Jesus, du hast dein Leben für mich gegeben. Jesus, du hast dein Leben für mich gegeben. In deiner Güte hast du meine Sünde mit ins Grab genommen. In deiner Güte hast du meine Sünde mit ins Grab genommen. Jesus, du bist am dritten Tag auferstanden. Jesus, durch deine Auferstehung schenkst du mir Vergebung und neues Leben. Durch deine Auferstehung schenkst du mir Vergebung und neues Leben. Komm in mein Leben und wohne in mir. Komm in mein Leben und wohne in mir. Erfülle mit deiner Güte und Schönheit mein Leben. Erfülle mit deiner Güte und Schönheit mein Leben. Vater, ich bitte dich jetzt so um das Wirken deines Heiligen Geistes in uns, Herr. Ja, wohn du in uns. Schenk uns deine Schönheit, deine Freundlichkeit und Güte. Schenk jedem von uns dein Lächeln. Ein Lächeln, das die Fratze der Sünde verschwinden lässt, weil dein Lächeln so ausdrucksstark ist. Dein Lächeln hat den Tod besiegt. Und ich bitte dich jetzt, dass du wirklich mit deiner Liebe und Freundlichkeit hier bist. Danke, dass wir uns darauf verlassen dürfen, Herr, und dich. Ich weiß, dass du hier bist. Wirke in jedem von uns, so wie wir es brauchen.